Verfassungsschutz wirbt VV-Leute an, um V-Leute besser kontrollieren zu können. Innenminister Friedrich kündigte heute an, dass ab sofort sogenannte VV-Leute angeworben werden sollen, um ebenfalls vom Staat angeworbene V-Leute zu observieren. Auf kritische Nachfragen von Journalisten, wie die Sicherheitsbehörden garantieren könnten, dass sich unter den VV-Leuten keine schwarzen Schafe befänden, entgegnete Friedrich schlagfertig: Wir werden sie sicherheitshalber von VVV-Leuten überwachen lassen.
Wieso gibt es denn kein Problem?
Ja, also es gibt da schon Probleme. Was mich zumindest als allererstes aufgestoßen ist, dass alle Leute das Ding Drossel nennen. Das ist keine Drossel, sondern sie machen den Anschluss einfach nur kaputt.
Ja, das steht einfach, aber so im Dokument.
Das ist
Dokument.
Eine Kappung. Ja, das steht alle möglichen im Dokument. Da stehen noch Worte drin wie Handy,
wo sie Flatrate den Unterschied? Und so.
Das ist einfach kaputt. Es ist funktional kaputt.
Erklär doch mal.
Pass auf, also stell mal vor, ein Auto, du kaufst dir ein Auto, das fährt normalerweise, fährt das 50 durch die Stadt. Ja? 50 Kilometer in der Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Ja, technisch gesehen dreht der Motor noch und vielleicht bewegt es sich noch, aber dafür brauche ich kein Auto, um 375 Meter in der Stunde zu überwinden. Verstehst du? Es ist einfach funktional kaputt. Ich brauche keinen DSL-Anschluss mit 384 Kilobit. Das kann ich auch über Mobilfunk machen oder mit einer Morse-Taste. Verstehst du? Das ist einfach funktional kaputt. Das ist nicht gedrosselt, das ist kaputt. So, und das muss man mal schon mal festhalten am Anfang. Das ist einfach, man muss sich das bitteschön auch mal klar machen. Also das sind einfach wie 7, Quatsch Promille. Ja, das heißt, dein Produkt, was du gekauft hast, ist plötzlich in seiner Funktionalität, und zwar in seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität, auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt, das ist nicht gedrosselt.
Comport Nummer 374, entfahren. Hallo und herzlichen Sonnenschein. Glückwunsch zum 374. Comport, den ich am heutigen sonnigen, nicht so wie gestern regnerischen, Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich heute, 10. Mai 2013 aufgenommen habe.
It is 9:38.
Jawohl, und Tag, was war es, 120? Kommt das hin? Ne, 130. Tag 130 in diesem Jahr. Und das Intro habe ich einmal vom Postillon, der ja im bayerischen Radio jetzt auch zu hören ist, geklaut, und aus Mobile Max 107. Das berühmte Zitat. Aber ja. Was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist hoffentlich nicht funktional oder auch nur kaputt. Nein, hoffentlich funktional, aber nicht kaputt. So. Und zwar nämlich wieder die übliche Dreiteilung, bestehend aus zwei Teilen Politik und einem Teil Tech inklusive Abmahnung. Und was ihr hier jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich mal wieder die unfähige Regierung und die Wirtschaftsecke verstaut habe. Kalik, 12 Grad, sunnige, oh, kommt so hin, coole Greetings. Die 12 Grad, Windchillen wie 12, Comfort Level wie 11, und der Wind macht irgendwas zwischen 6 und 9 km/h aus dem Zaus. Und hier ist es ruhig. Aber das Wischdingsee ist auch wieder da. Da hinten irgendwo. Ich sehe zumindest Spuren von dem Wischdingsee. Wenn ich Spuren von dem Wischdingsee sehe, ist das Wischdingsee auch irgendwo. Ich höre es noch nicht. Das ist auch irgendwo ganz weit weg. Nun ja. Wie auch immer. Da bin ich dann jedenfalls wieder. Mit der dümmsten Regierung aller Zeiten. Die da erstmal mit dem Bundesabnickerrat losgeht. Ich weiß jetzt nicht formal die Regierung, aber wenn die nur noch nicken. Jawohl. Wenn die nur noch nicken, dann sind sie zumindest keine Nichtregierungsorganisation. Vorsichtig ausgedrückt. Und zwar hat der Bundesrat letzten Freitag abgenickt, eine Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs. Der Bundesrat billigte ein Gesetz, das den Opfern mehr Zeit gibt, die Täter auf Schadensersatz zu verklagen. Die Verjährungsfrist beginnt künftig erst mit dem 21. Geburtstag des Opfers und endet nach 30 Jahren, statt wie bisher nach 3. In einer weiteren Entscheidung ließ der Bundesrat Änderungen im Umgang mit Telekommunikationsdaten passieren. Bestandsdatenauskunft nennt sich das. Muss man allerdings genau hingucken, weil diese Tatsache versteckt sich in der Nachrichtenmeldung echt gut. Ermittler von Sicherheitsbehörden dürfen ab Juli verlangen, dass Unternehmen sensible Daten ihrer Kunden herausgeben. Neben Name und Adresse auch Passwörter, PIN-Nummern und IP-Adresse. PIN-Nummern, persönliche Identifikationsnummern. NTFS-Dateisystem mit NT-Technologie. Ferner beschloss der Bimbesrat strengere Vorschriften zum Lärmschutz im Schienenverkehr. Blablabla. Also zu gut Deutsch. Was passiert ist, ist völlig überraschend, haben auch wieder mal die Bimbis-Länder keinen Arsch in der Hose. Na gut, die Bimbis-Länder hatten noch nie Arsch in der Hose. Aber ne, das ganze Geblubber von wegen Bestandsdatenauskunft ist nicht gut. Die ganzen Netzpolitiker, die alle irgendwie der Meinung waren, sie könnten mal hochoffiziell sagen, ja, also eigentlich finden sie das ja nicht gut, haben wieder mal überhaupt gar nichts erreicht. So ähnlich wie beim Lügenschutzrecht. Haben, ich meine an der Stelle waren jetzt hier die SPD, mal wieder brav genickt. Die Grünen haben dann von sich behauptet, ja, also kein grün mitregiertes Land hätte genickt, aber nachdem genügend SPD mitregierte Länder genickt haben, war das scheißegal. So, oder nochmal anders ausgedrückt, wofür ist eigentlich eine Mehrheit von rot-grünen Ländern im Bimbesrat gut, wenn alles, was die tun, doch wieder bloß nicken ist. Also ich meine, da kann man sich den ganzen Scheiß eigentlich gleich komplett klemmen. Da kann man sich eigentlich den ganzen Bundesrat komplett klemmen, weil also wenn die eh nur nicken, dann brauche ich sie nicht. Die Blühpflanzen blühen übrigens. Ich habe nur keine Ahnung, was das für Blühpflanzen sind. Tulpen? Auf jeden Fall so kleine Knuffelpflanzen. Ach, da ist eine Birke. Fällt mir jetzt erst auf. Und ich wundere mich, warum ich hier irgendwie immer ins große Geniese gerate. keine weiteren Fragen. Na, also der Bimbesrat hat also brav genickt, hat die Bestandsdatenauskunft abgenickt, wegen weil ist ja alternativlos. Na, Bestandsdatenauskunft gab es übrigens auch vorher schon mal, ist schon ein paar Jahre her, weil war nämlich verfassungswidrig. Das ist vor das BFFG gekommen, das Gesetz, und das BFFG hat das Gesetz gekickt. So, jetzt gibt es wieder ein Gesetz, bei dem man begründet der Meinung sein darf, dass das, was da beauskunftet werden darf, weit über das hinausgeht, was Ermittler jemals brauchen können sollten oder was Ermittler überhaupt jemals an Rechten haben dürfen. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, es gibt wieder eine Verfassungsbeschwerde, bei der jetzt gerade irgendwie wieder lustig Mitzeichner gesammelt werden. Wozu auch immer das gut sein soll, weil an sich reicht es völlig aus, wenn ein einzelner Bürger das Ding vor das BFFG trägt, ist das bereits völlig ausreichend. Es hilft der Verfassungsbeschwerde überhaupt nichts, wenn das 10 Millionen Bürger unterstützen, weil das BFFG entscheidet, sobald eine begründete Beschwerde eingeht. Wenn die begründet genug ist und da ist es ihnen scheißegal, wie viele Leute das dann haben wollen. Na, also ja. So, aber da hat also der Bimbesrat mal wieder brav genickt. Ja, eine Nichtregierungsorganisation. So, dann gibt es Beigeordnete. Die bayerische Landtagspräsidentin Stamm hat nämlich die Namen aller Abgeordneten veröffentlicht, die seit dem Jahr 2000 Verwandte beschäftigt haben. Es handelt sich um 79 Parlamentarier. Die meisten sind CSU-Mitglieder, betroffen sind außerdem die SPD und in einem Fall die Grünen. Alle Abgeordneten machten Gebrauch von einer Altfallregelung für Ehegatten und Verwandten ersten Grades. Die meisten Verträge sind inzwischen ausgelaufen. In der aktuellen Legislaturperiode waren noch 17 Abgeordnete betroffen. Alle gehören der CSU an. Die FDP ist übrigens nur deswegen nicht betroffen, weil die im relevanten Zeitraum nicht im Landtag gesessen hat. Nicht, weil in der FDP plötzlich Leute sitzen würden, die nie auf die Idee kämen, Verwandten Geld zuzuschustern, sondern weil sie halt einfach schlicht und ergreifend keine Gelegenheit hatten. Na, aber das ist als Tatsache auch relativ gut in den Nachrichten versteckt gewesen.
Stamm stellte klar, dass die Altfallpraxis geltendes Recht sei, dennoch sei eine so lange Übergangsregelung nicht mehr vermittelbar. Der bayerische SPD-Vorsitzende Pronold forderte, die Regierung Seehofer von einer externen Aufsicht kontrollieren zu lassen. Die Affäre dürfte auch die Wahl von Seehofer zum Spitzenkandidingsbums für die bayerische Landtagswahl überschatten. Nö, hat's nicht. Ist alternativlos per Akklamation zum Spitzenkandidingsbums akklamiert worden. So, ein bisschen anders ausgedrückt. Die Parteien, die sich da jetzt künstlich aufplustern, haben alle mehr oder weniger Dreck am Stecken. Aber die berechtigte Frage, die ich auch immer noch nirgendwo beantwortet gesehen habe, wie es denn eigentlich angehen kann, dass ein Landtagsabgeordneter seine Ehefrau jeden Monat mit 5.500 Geldeinheiten bewirft aus dem Staatssäckel. Wie das sein kann, da habe ich irgendwie jetzt keine gute Begründung vernommen. So, plus, da gab es noch irgendwie einen Fall, wo einem, ich vermute mal auch wieder CSU-Abgeordneten, vorgeworfen wurde, dass er seine Kinder in definitiv nicht geschäftsfähigem Alter beschäftigt hätte, was dann Kinderarbeit wäre. Naja, also ich meine, man muss ja in die Altfallregelung reinkommen und wenn die Kinder halt 2000 noch nicht alt genug sind, offiziell einen Job haben zu können, dann muss man in den Vertrag halt sklavenmäßig aufdrücken. Und da schreibt man halt selber. Hoch. Da habe ich allerdings auch nur eine Meldung von gesehen und dachte so, naja, passen wird's. Ist dann aber irgendwie nicht weitergegangen, die Geschichte. Schade eigentlich. So, dann gab es Schäuble-Unverhand. Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht keine Chance, das Steuerabkommen mit der Schweiz neu zu verhandeln. Als Rechtsstaat könne und werde die Schweiz nicht rückwirkend Gesetze ändern oder das Steuergeheimnis abschaffen, sagte Schäuble einem Springer-Erzeugnis. Mögliche Vereinbarungen zum automatischen Informationsaustausch könnten sich nur auf die Zukunft beziehen, nicht auf Altfälle deutscher Bankkunden in der Schweiz, so Schäuble. Auch da wäre es mal wieder angemessen, mal nachzugucken, wie geht das eigentlich bei anderen Ländern. Was für eine Regelung haben die USA mit der Schweiz geschlossen? Wie sieht es bei der Vereinbarung zwischen USA und Schweiz aus, was Altfälle angeht? Also bevor Herr Schäuble sich da in die Presse kullert und so eine Aussage tätigt, könnte man ja einfach mal die Realität bei anderen Staaten vergleichen. Und wenn man da dann auf den Trichter kommt, dass bei der USA Altfälle sehr wohl übermittelt werden können, dann ist die Argumentation mit, ja, das geht ja gar nicht wegen, weil die können ja gar nicht können. Na, mal ganz davon abgesehen, Herr Schäuble, warum haben Sie eigentlich ein so gesteigertes Interesse daran, das Bankgeheimnis der Schweiz zu verteidigen? Herr Schäuble, Hosen runter, was verheimlichen Sie? Na, Sie wissen doch, wer nichts zu verbergen hat. Na? Also, seit wann ist eigentlich Schäuble Sprecher für die Schweizer Bankgeheimnisvertreter? Hä? Habe ich irgendwie was verpasst? Hat der Mann einen Nebenjob? Als Schweizer Bankensprecher vielleicht? So, dann gibt's CSU-widrig. Parteienforscher Hans-Herbert von Arnim hält nämlich die Kostenpauschale für die Abgeordneten des Bayerischen Landtags für verfassungswidrig. Die steuerfreie Pauschale in Höhe von 3.200 Euro im Monat, die jeder Abgeordnete neben den Diäten erhält, widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz. Das sagte von Arnim einem Magazin. Er hatte die Debatte um die Beschäftigung von Familienangehörigen durch Landtagsabgeordnete ins Rollen gebracht. Ex-CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid hat wegen der jahrelangen Beschäftigung seiner Frau bereits sein Amt eingebüßt und seine politische Karriere beendet. Inwiefern ist da der Gleichheitsgrundsatz betroffen, aber bei Bimbestagsabgeordneten, die auch in der gleichen Größenordnung Geld steuerfrei verabreicht bekommen für, wofür auch immer sie wollen, gilt das nicht? Also das leuchtet mir jetzt irgendwie noch nicht ganz ein, da fehlt mir irgendwie die Begründung für. Ja, mal ganz davon abgesehen, die Frau von dem CSU-Landtagsabgeordneten, Fraktionschef, dem ehemaligen, die hat ja 5.500 Euro monatlich verabreicht bekommen. Wenn er doch nur 3.200 hat, wo kam denn das restliche Geld her? Hint aus dem Staatssäckel. Wie das? Keine Ahnung. So, dann gab es Beirückzahl, weil fünf bayerische Kabinettsmitglieder wollen nach den empörten Reaktionen auf die Beschäftigung von Familienangehörigen Geld zurückzahlen. So kündigte Agrarminister Helmut Brunner an, die 13.500 Euro zu erstatten, die er seiner Frau für ihre Mitarbeit im Abgeordnetenbüro bezahlt hatte. Justizministerin Beate Merknicks habe bereits die volle Summe an die Staatskasse zurückgezahlt, was die Vermutung nahelegt, dass die Frau eine größere Summe Geld einfach irgendwo rumliegen hat. Was dann wiederum mal intensiv zu Nachforschungen führen sollte, wie es denn eigentlich sein kann, dass die Frau eine größere Summe Geld rumliegen hat. Na, hat sie vielleicht irgendwie Kontakt zu Herrn Ido Busch oder anderen Mafia-Angehörigen? Ist sie in irgendwelche illegalen Geschäfte verwickelt? Na, ist das Geldwäsche? Kultusminister Ludwig Spähnle hat angekündigt, 34.000 Euro zurückzuzahlen. Na, ganz davon abgesehen, das ist jetzt A, arg spät. B, ist ja nett, dass ihnen jetzt irgendwie einfällt, dass sie Geld dann doch zurückzahlen könnten. Wie lange wollt ihr euch denn Zeit lassen? Oder wie sieht es mit der Verzinsung aus? Also unter 300% Verzinsung geht ja mal gar nichts. Na, und Zins und Zinseszins? Hallo? Ja, also hier wär irgendwie Minimumregelung das, was der Dispo gerade aktuell macht. So, dann gibt's Schäubnis. Finanzminister Wolfgang Schäuble hat Uli Hoeneß wegen des Umgangs mit seiner Steueraffäre kritisiert. Schäuble sagte in demselben Springer-Erzeugnis, in dem er sich die ganze Zeit immer nur äußert: Hoeneß habe mehr als großen Mist gebaut. Steuerhinterziehung sei grundsätzlich eine Straftat. Im Fall Hoeneß sei die Enttäuschung wegen seiner herausgehobenen Rolle und vor dem Hintergrund seines sozialen Engagements besonders groß, sagte Schäuble. Er müsse jetzt mehr Kritik ertragen als andere und könne sich darüber kaum beklagen, denn Hoeneß habe sich in der Vergangenheit auch nicht durch Zurückhaltung ausgezeichnet. Der Brüller an der ganzen Sache war: Herr Schäuble, kritisiert, da hat jemand Mist gebaut. Nur nochmal fürs Gedächtnis, Herr Schäuble war mal Parteivorsitzender einer gewissen christlich zensierenden Union. Bis öffentlich bekannt wurde, dass er eine Summe von, was waren's, 100.000, damals glaube ich noch D-Mark, nicht korrekt angegeben in der Parteienfinanzierung versenkt hatte. Daraufhin ist er dann seinen Parteivorsitzplatz losgeworden und ist, glaube ich, auch noch sein Ministeramt damals losgeworden. Na? Also mit Mist kennt der Herr Schäuble sich persönlich besser aus, als man jetzt irgendwie vermuten könnte. Na, deswegen war es ja umso putziger, dass ausgerechnet der Mann, der sich nicht daran erinnern kann, wo 100.000 D-Mark oder Euro, ich glaube D-Mark, also wo 100.000 Geld jedenfalls mal herkamen, der Mann jetzt als Finanzminister, das qualifiziert ihn ja total. Na, sieht man hier jetzt also. Na, so mit Mist kennt er sich persönlich sehr gut aus. So, dann gibt's die Katholitei. CDU und CSU haben sich dafür ausgesprochen, an den Staatsverträgen mit den Kirchen festzuhalten. Die Kirchen leisteten einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft, heißt es in einer Erklärung, die die Unionsfraktionsvorsitzenden aus Bund, Ländern und Europaparlament in Dresden verabschiedeten. Sie verwiesen unter anderem auf Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen, die alle vom Staat finanziert werden, wo die Katholibahn irgendwie putzigerweise immer nur rumsitzen. Und wenn dann Leute es wagen, aus der Kirche auszutreten, denen die sofortige fristlose Kündigung zu verabreichen. Na? Die ganzen ach so tollen Vereinigungen, die bezahlt der Steuerzahler. Die bezahlen die Katholibahn nicht. Was die Katholibahn nicht bezahlen, haben sie auch nicht zu bestimmen. Na? Aber, Zuvor hat es ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Zollitsch, und dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, gegeben. Ja gut, bei den Evangelen weiß ich nicht, wie es da aussieht. Bei den Katholibahnen bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass ich die ungefähr nirgendwo sehen will. Ja, mal davon abgesehen, hatten wir nicht eigentlich offiziell irgendwie mal eine Trennung von Staat und Kirche? War da nicht mal irgendwie was? Naja, im Grundgesetz sind die Altartikel aus der Weimarer Verfassung mit importiert. Nur deswegen gibt's überhaupt diese Sonderlocken. Na, aber da könnte man mal langsam drüber nachdenken, ob denn die Schulden, die für die da bezahlt wird, ob die nicht langsam mal abbezahlt sein könnten. Nur wenigstens moralisch. Na? Aber also für den Herrn Zollitsch bezahlt natürlich auch der Steuerzahler und nicht die Katholibahn. Und für einen Herrn Mixer bezahlt auch der Steuerzahler und nicht die Katholibahn. Und also ich meine, hallo, die ganzen Pfeifen, die möchte ich alle gar nicht bezahlen. Beziehungsweise wenn ich die Pfeifen bezahle, dann möchte ich denen aber auch entsprechend Order erteilen können. Ja, und das Ganze kam auf, weil in Sachsen der CDU-Koalitionspartner FDP auf dem Landesparteitag Ende März die Kirchenstaatsverträge und damit die staatlichen Zuschüsse an die Kirchen in Frage gestellt hatte. Ja, zu Recht. Hallo, wie lange sollen wir denn jetzt eigentlich noch hier irgendwelche veralteten religiösen Gefühle fördern? Ja, Trennung von Staat und Kirche hatten wir hier mal. Dann gibt's Islamkritik. Die baden-württembergische Integrationsministerin Öney hat Verständnis für die Kritik von muslimischen Religionsverbänden an der Islamkonferenz gezeigt. Die Verbände hatten bemängelt, dass das Thema innere Sicherheit zu sehr im Vordergrund stehe. Und sie sagte im Deutschlandfunk, es sei fraglich, ob er die Islamkonferenz der richtige Ort sei, um über Sicherheitsaspekte zu reden. Sie betonte, dass auch über das Zusammenkleben und die Probleme von Muslimen in Deutschland gesprochen werden müsse. Der integrationspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bimbestag Thüringen plädierte für ein neues Gesamtkonzept. Er schlug vor, die Islamkonferenz künftig bei einem neu geschaffenen Integrationsministerium anzusiedeln. Blablub. Also weil bei Brüllrich mal wieder Islamkonferenz war. Wobei bei Islamkonferenz mir ja irgendwie einfällt, der Islam gehöre ja nicht zu Deutschland, hat Herr Brüllrich schließlich kurz nach seiner Intronisation verkündet. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was will der Kerl eigentlich? Aber ja. So, auch von Dienstag. Zuwandus. Deutschland, Zuwandererland, Doppelpunkt. Rund 1,08 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr nach Deutschland gezogen. So viele wie zuletzt vor 17 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr betrug das plus 13%, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 765.000 Zuwanderer kamen aus europäischen Ländern, besonders aus Süd- und Osteuropa. Besonders starke Zuwächse gab es außer den südeuropäischen EU-Staaten, die von der Finanz- und Schuldenkrise Banken. Es ist immer noch dieselbe Bankenkrise. Jetzt allerdings unterstützt von Frau Merkel, die es nicht erlaubt, dass irgendein Land irgendwohin Geld ausgibt. Weswegen die Länder jetzt in der Insolvenz landen werden, wenn es so weitergeht. Na, oder anders ausgedrückt, ja, Deutschland wäre irgendwie ein Zuwandererland. Na, da warten wir mal noch eine Woche und dann wird der Herr Brüllrich schon wieder rumkeifen. Dass es doch nicht sein kann, dass... Und dass es doch nicht geht und überhaupt und sowieso und erst recht. Und wer hier nicht, wer nicht arbeitet, soll schließlich auch nicht atmen. Oder so ähnlich. So. Dann gibt's Innenklüngeleien. Es gibt nämlich Vorwürfe gegen Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich wegen der Personalpolitik seines Hauses. Wie eine Tageszeitung berichtet, sollen bei der Einstellung von Juristen, Unionsmitglieder oder der Union nahestehende Bewerber massiv bevorzugt worden sein. SPD-Fraktionsgeschäftsblubber Thomas Oppermann sagte dem Papiererzeugnis, Brüllrich schaffe Versorgungsposten für Parteimitglieder. Also der Witz an der ganzen Geschichte ist, es gab irgendwie den Bericht, laut dem für irgendein Assessment Center oder für von mir auch mehrere Assessment Center eine Liste an geeigneten Personen von außerhalb des Ministeriums ermittelt wurde, also irgendwie Bewerber irgendwie gefiltert nach irgendwelchen Kriterien. Und die Liste wurde dann dem Ministerium übermittelt und eingeladen wurden dann aber irgendwie komischerweise nicht die Leute aus der Liste, sondern nur die, die mit Unionsparteibuch rumliefen. Na, also Herr Brüllrich, wenn Sie schon irgendwie Ihre eigenen Parteifritzen Pöstchen zuschachern, dann machen Sie das bitte nicht so auffällig. Machen Sie es nicht so kurz vor der Wahl, sondern da hat man ja 4 Jahre Zeit. Ja, okay, Sie hatten keine 4 Jahre Zeit, weil Sie ja nicht 4 Jahre in dem Amt rumsaßen. Aber hallo, das geht ja wohl ein bisschen unauffälliger. Das Ministerium wies die Vorwürfe natürlich zurück und vermutet eher ein Wahlkampfmotiv. Die Parteimitgliedschaft habe bei der Auswahl keine Rolle gespielt, sagte ein Ministeriumssprecher. Nun ja, also da sieht es zumindest von den Indizien her dann doch ein bisschen anders aus, wenn irgendwie niemand ohne CDU-Parteibuch eingeladen wurde oder die Anzahl an Personen, die eingeladen wurden mit CDU-Parteibuch, deutlich höher als im Bewerberkreis war. Ja, beziehungsweise, da müsste man sich das mal aus der Nähe angucken, die Liste, die geeignet gewesen wäre, nach ordentlichen Kriterien, und die Liste der Personen, die eingeladen wurde, und da einfach mal die CDU-Häufigkeiten vergleichen. Und wenn man da dann schon eine statistische signifikante Abweichung feststellt, dann hat man eine statistisch signifikante Abweichung, die dann erstmal erklärt werden müsste, Herr Ministeriumssprecher. So, dann am Mittwoch verkündete Wahlrecht.de bei Twitter: Ab morgen hat Deutschland wieder ein anwendbares Bundeswahlgesetz. So, oder anders ausgedrückt, es scheint so, dass am Mittwoch Herr Gauck ein gewisses Bundeswahlgesetz ausgefertigt hat, was dann, nicht am Mittwoch, aber dass es am Mittwoch irgendwie so weit war, dass es dann im Bundesanzeiger veröffentlicht werden konnte und damit dann jetzt offiziell auch mal wieder ein Bundestagswahlrecht existiert. Na, da reite ich ja schon die ganze Zeit drauf rum, dass der Herr Brüllrich, der ja irgendwie dringendere Sachen zu tun hat, wie irgendwelche Terrorgesetze zu verlängern, sich eben gerade nicht um die ihm vom Bundesverfassungsgericht aufgegebenen Aufgaben gekümmert hat, nämlich ein verfassungskonformes Bundestagswahlgesetz auf den in Kraft zu bringen oder überhaupt irgendwo hinzubringen. Und also da haben wir jetzt irgendwie ein Bundestagswahlrecht, was zumindest nicht offensichtlich verfassungswidrig wäre. Ja, es ist jetzt auch nur wie viel zu spät? Was? 2 Jahre? Echt? So, dann gibt es die Mindersteuer. Ebbe in den Kassen. Bis zum Jahr 2017 müssen Bund, Länder und Gemeinden mit 13,2 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als bisher geplant, teilte das Bundesfinanzministerium in Berlin nach Abschluss der 3-tägigen Beratungen des Arbeitskreises Steuerschätzung mit. Danach sollen es allein in diesem Jahr im Vergleich zur letzten Steuerschätzung 2,8 Milliarden Euro weniger Einnahmen sein. Gründe sind die schwächere Konjunktur und eine geänderte Rechtslage. Ja, und Schäuble hat sich da jetzt schon wieder hingekullert und verkündet, dass aber alles großartig sei. Gut, viel zu leise im Hintergrund. Und der Aufschwung XXXXXL werde dafür sorgen, dass Trilliarden mehr Einnahmen passieren würden. Wobei ich es schon irgendwie putzig finde. Die Wirtschaftsentwicklung in der Vergangenheit, da konnte man ja auch keine Schätzungen, die irgendwie über das laufende Jahr hinaus gingen, ernst nehmen. Aber eine Steuerschätzung bis 2017. Ja, nee, ist klar. Ja, vor allen Dingen, wo Frau Merkel sich ja gerade große Mühe gibt, eine Weltwirtschaftskrise vom Zaun zu brechen. Was ihr bis jetzt noch nicht gelungen ist, aber wenn sie so weitermacht, wird es sicherlich nicht mehr lange dauern. Apropos Wirtschaft. Direktvermittlung. Die BIMBIS-Agentur für Arbeit will nämlich Langzeitarbeitslose durch direkte Vermittlung in Betriebe wieder in den Arbeitsmarkt integrieren. Nordrhein-Westfalen und das Saarland sollten dafür Modellregionen sein, sagte das Vorstandsmitglied der BIMBIS-Agentur Alt einer Post, einer Zeitung. Für diese Maßnahme kommen seinen Angaben zufolge rund 50.000 Menschen ohne Berufsabschluss in Frage, die mindestens 2 Jahre arbeitslos sind. Wirft irgendwie bei mir die Frage auf, wo ist jetzt eigentlich irgendwie neu? Ja, die BIMBIS-Agentur versucht, Leute in Arbeitsplätze zu vermitteln. Und die BIMBIS-Agentur wird hier bis zu 75% der Gehaltszahlungen übernehmen. Oder anders ausgedrückt, die Leute werden von ihren offiziellen Arbeitgebern praktisch nicht bezahlt werden. Na, aber, ja. Dann gibt's Mini-Wachs-EU. Die Eurozone kommt nämlich nur mit Mühe aus der schweren Wirtschaftskrise heraus. Was vielleicht einfach daran liegen könnte, dass Frau Merkel großen Wert darauf legt, eine Weltwirtschaftskrise vom Zaun zu bröseln. Indem nämlich ja kein Staat auch nur einen einzigen Cent Geld investieren darf. Und das wird ja dann die Wirtschaft stimulieren wie sonst was. Die EU-Kommission dämpfte in Brüssel ihre Wachstumsaussichten für das kommende Jahr. Sie erwartet für die 17-Euro-Länder nur ein leichtes Wachstum von 1,2%, 0,2 Punkte weniger als bisher. Das ist der Frühjahrskonjunkturprognose zu entnehmen. Im laufenden Jahr schrumpft die Wirtschaft demnach um 0,4%. Das sind 0,1 Punkte mehr als noch im Februar vorhergesagt. Viele Euro-Länder sind oder waren in der Rezession, aber bei einer Rezession schrumpft die Wirtschaft in 2 Quartalen hintereinander. Und Deutschland ist von der Rezession auch nicht so unheimlich weit entfernt. Aber, ja. Dann gibt es akute ABM, nämlich bis zu 50.000 Langzeitarbeitslose sollen bundesweit bei einem Modellprojekt der BIMBIS-Agentur für Arbeit wieder einen Job finden. Ach, das ist die gleiche Meldung. Das Projekt Perspektive in Betrieben vermittle einfache, aber sinnvolle Tätigkeiten, sagte eine Barsprecherin. In Frage kommen in den Angaben zufolge Personen über 35 Jahren, die 2 Jahre oder länger arbeitslos sind, keinen Berufsabschluss und gesundheitliche Einschränkungen haben. Die BIMBIS-Agentur will maximal 3 Jahre bis zu 75% des Gehalts übernehmen. Das Projekt soll im Sommer an der Saar und im Herbst in NRW starten. Einfache, aber sinnvolle Tätigkeiten. Sklavenarbeit. Und nachdem die BIMBIS-Agentur bis zu 75% oder 75% des Geldes zahlt, kann man davon ausgehen, dass diese Sklaven nach Ende der Sklavenzeit nicht übernommen werden, weil da müssten die Arbeitgeber ja plötzlich Geld auf den Tisch legen. Und das geht ja nicht. Da gibt es Spar-EU-Rück, gefunden bei Lost in Europa am letzten Freitag. Nach der EU-Kommission drückte nun auch der Ministerrat von der Austeritätspolitik ab. Erst mahnte Ratspräsident Van Rompuy wachstumsfreundliche Maßnahmen an. Nun kommt auch Kritik vom irischen Ratsvorsitz. Irlands Präsident Higgins warf der EU nicht nur eine verfehlte One-Size-Fits-All-Politik vor, die zu sozialen Spannungen führe. Er schimpfte auch über die Hegemonie, die Europa in eine moralische Krise stürze. Wen er damit wohl gemeint hat. In Brüssel rennt er mit seiner Kritik mittlerweile offene Türen ein. Ich vermute, dass Higgins insgeheim auf Berlin zielt, denn von dort geht ja die Hegemonie ja wohl aus. Für Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble ist dies peinlich, denn sie stellen Irland ja immer als Musterknabe in der Eurokrise dar. Doch nun begeht selbst der angebliche Klassenbeste. Oder anders ausgedrückt, so langsam fällt ungefähr jedem, bis auf Frau Merkel und Herrn Schäuble, auf, dass es eine total dämliche, um nicht zu sagen extrem bescheuerte Idee ist, zu sagen, der Staat darf kein Geld ausgeben. Weil wenn man sagt, der Staat darf kein Geld ausgeben, dann bricht die Wirtschaftsleistung zusammen. Und eine zusammenbrechende Wirtschaftsleistung sorgt dafür, dass dann auch die Steuereinnahmen zusammenbrechen. Dass der Staat dann nämlich plötzlich überhaupt gar kein Geld mehr hat und dass eigentlich man das Gegenteil von dem hätte tun müssen. Na? Ich meine, hallo, man könnte auch einfach mal in der deutschen Vergangenheit, muss man gar nicht so unheimlich weit zurückgucken, graben. Da stellt man fest, es gab da den Marshallplan. Der so nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten, also vor allem die westlichen Alliierten, die östlichen Alliierten, haben da, also die Sowjetunion hat da ungefähr gar nichts getan, eine größere Menge Geld in Deutschland investiert. So, frei nach dem Motto, hier habt ihr Geld. Und was dann passierte, war das berühmte Wirtschaftswunder. Deutschlands Wirtschaft ist gewachsen wie nichts Gutes. So, das kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und dann kann man sagen, okay, und warum sollte das jetzt nicht helfen, um Wirtschaftswachstum zu erreichen? So, na, da habe ich irgendwie noch keine Begründung zu gesehen. Und solange ich dazu keine Begründung sehe, frage ich mich einfach mal weiter, was soll der Scheiß? Aber hey. So, dann gibt es Spartugal, weil er Portugal will seine öffentlichen Ausgaben dauerhaft kürzen. In einer Rede an die Nation stellte Ministerpräsident Coelho die Pläne vor. Die Regierung will unter anderem das Renteneintrittsalter auf 66 Jahre und die Wochenarbeitszeit im öffentlichen Dienst von 35 auf 40 Stunden erhöhen. Zudem soll die Zahl der Beamten und Angestellten im öffentlichen Sektor deutlich gesenkt werden. Also weniger Leute sollen mehr arbeiten, weil das ist ja dann gut für, und übrigens Geld kriegen sie dafür keins. Ja, das ist im Zweifelsfall die Reaktion auf die verfassungswidrigen Sparbemühungen, die die portugiesischen Verfassungsrichter der Regierung ja schon links und rechts um die Ohren geklatscht haben. Und durch das Totsparen erhofft man sich ja dann gigantische Wachstümer. Dass das nicht funktionieren wird, auf die Idee könnte eigentlich eine Regierung kommen, wenn sie denn irgendwie etwas im Schädel hätte, was man auch nur annähernd als Hirn bezeichnen könnte. So, dann gibt es die Publition. Politiker der Regierungskoalition kritisierten die Entscheidung der EU-Kommission, Frankreich 2 Jahre länger für die Haushaltssanierung einzuräumen. CSU-Generalsekret Doofrind sagte einem Magazin, es dürfe keinen Sonderbonus für die gescheiterte Abwärtspolitik des französischen Präsidenten geben. FDP-Generalsekret Döring betonte, die Folgen der französischen Politik seien eine höhere Arbeitslosigkeit, höchste Steuern, niedrigste Investitionen und kein Wachstum. Auch der CDU-Europa-Experte Stübgen sprach von einem falschen Signal. Er sehe nicht, dass Frankreich Reformen einleite. So bedeutet die Verlängerung der Frist nur ein weiter so. Dass ausgerechnet die Regierungspfeifen da jetzt rumbrüllen, weiter so, würde aber niemandem helfen. Sehr geehrte Regierungspfeifen, dann erklären Sie mal, wie ein weiter Totsparen in Griechenland und Co. helfen soll. Mal bevor Sie das nicht erklärt haben, haben Sie gefälligst Ihre Fresse zu halten. Dann gibt's die Barroteidigung. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hält die wachsende Kritik der europäischen Krisenländer am deutschen Sparkurs für unfair. Es sei nicht Frau Merkels oder gar Deutschlands Schuld, was in Frankreich oder Portugal passiere. Doch ist es, wenn man andere Länder dazu zwingt, in der Staatspleite zu verschwinden, dann ist das sehr wohl die Schuld von Frau Merkel. Oder hat sie denn nicht verlangt, dass die Länder gefälligst alle zu sparen zu haben? Jeder sollte vor seiner eigenen Türe kehren. Der ausbleibende Aufschwung und die steigende Arbeitslosigkeit in Europa seien eine Folge exzessiver Ausgabenpolitik, mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und unverantwortlichen Handelns auf den Finanzmärkten. Nein, die Arbeitslosigkeit ist eine Auswirkung von die Wirtschaft implodiert gerade. Warum implodiert die Wirtschaft? Weil die Staaten kein Geld mehr ausgeben dürfen. Eigentlich sind die Staaten nicht implodiert. Bis auf Griechenland ist ungefähr niemand implodiert. Na? Aber nachdem die Staaten alle keine Gelder mehr ausgeben dürfen, implodiert die Wirtschaft und in der Folge implodieren die Arbeitsmärkte. Mit implodierenden Arbeitsmärkten implodiert dann plötzlich auch irgendwie die gesamte Bevölkerung. Und das ist alles gut und das ist, hat aber mit dem Totsparen am Anfang nichts zu tun. Hallo, einfache Kausalkette. Guckt man sich mal an und sagt, ja, was war denn wohl am Anfang? Das ganze Totsparen, das machen ja die Staaten auch erst, seit sie den Banken größere Mengen Geld in irgendwelche Öffnungen geblasen haben. Na, jetzt kann man natürlich sagen, ja, die bösen Banken waren schuld. Ja, die bösen Banken waren die Ursache. Die Anfangsursache. Aber wenn man jetzt dann mit dem Totsparen nicht aufhört, dann ist man selber schuld. So, und wer besteht in der EU die ganze Zeit darauf, weiter totsparen zu wollen? Neben Frau Merkel noch irgendwie jemand? Was, Herr Schäuble, das lässt sich nicht gelten. So, dann gibt's das Clownjahr. Ungeachtet der Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur zeigt sich die deutsche Industrie optimistisch. Die Wirtschaft werde im zweiten Halbjahr weiter aufdrehen, sagt der BDI Grillo, der Clown. Der Bundesverband der deutschen Industrie erwartet für 2013 ein Wachstum von 0,8%. Der Clown räumte Schwierigkeiten beim Export in Länder der Europäischen Union ein. Allerdings gibt es weiterhin positive Impulse aus den Schwellenländern wie Brasilien, Indien oder China. Die können im Zweifelsfall den Scheiß immer noch billiger produzieren als ihr. Wo sollen da Wachstum herkommen? Also, der Clown sagt Brasilien, Indien oder China. Da sag ich, dann glaube ich nicht. Die können billiger produzieren. So, da gibt's Aufquell, weil nämlich die EU-Kommission erwartet, dass die Rezession im Euroland im Herbst endet. 2014 soll der Aufschwung sogar stärker Fahrt aufnehmen, heißt es im Frühjahrsgutachten. Doch woher nehmen die EU-Experten ihren Optimismus? Wir haben geklaut bei Lost in Europa. Weil die Krise hat nämlich auch die Kernländer neben Frankreich und Niederlanden erreicht, sondern auch Belgien, Finnland und sogar Deutschland, die Folgen der Rezession zu spüren bekommen. Währungskommissarin machte dennoch in Optimismus. Im zweiten Halbjahr soll die Konjunktur wieder Fahrt aufnehmen. Kanzlerin Merkel wäre das sicher recht. Pünktlich zur Bundestagswahl kann sie Rückenwind gebrauchen. Rehn begründet so, da die Binnennachfrage weiterhin von mehreren Faktoren gehemmt wird, die typisch für die Nachwirkungen schwerer Finanzkrisen sind, dürfte in diesem Jahr die Auslandsnachfrage der wichtigste Wachstumsmotor sein. Der Gegenwind beim privaten Verbrauch unter den Investitionen soll langsam abflauen, sodass im nächsten Jahr mit einer von der Binnennachfrage getragenen leichten Erholung zu rechnen ist. Für dieses Jahr setzt er also auf das Ausland. Doch das ist auch eine trügerische Hoffnung. In den USA geht es zwar wieder aufwärts, dafür schwächt sich das Wachstum in China ab. 2014 soll da die Binnennachfrage anziehen, aber woher? Rekordarbeitslosigkeit wird die Nachfrage sicherlich noch weiter drücken, auch die Strukturreformen wirken dämpfend. Rehn will zwar den Sparkurs etwas abmildern, Frankreich und Spanien bekommen 2, Portugal und die Niederlande 1 Jahr mehr zur Erfüllung der Defizitziele, doch das kurbelt keine Nachfrage an. Oder anders ausgedrückt, wo soll denn das Wachstum herkommen? Ja, da, ein dreiköpfiger Affe wieder macht Wachstum, echt? Ja, also das sieht nicht danach aus, als würde das was werden, aber hey. Dann gibt's Enklave Plus, weil immer mehr Menschen in Deutschland sind trotz eines Vollzeit- oder Teilzeitjobs auf Hartz IV angewiesen, berichtet eine Zeitung und beruft sich auf Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. Demnach gab es 2012 im Jahresdurchschnitt etwa 323.000 Haushalte mit einem sogenannten Hartz IV-Aufstocker, der ein sozialversicherungspflichtiges Bruttoeinkommen von mehr als 800 Euro bezog. 2009 waren es noch etwa 20.000 weniger. Noch deutlicher sei der Anstieg bei den Singles mit einem entsprechenden Verdienst. Ihre Zahl habe im selben Zeitraum um 38% zugenommen. Da gab es dann allerdings auch die Teilhartz noch dazu, weil hunderttausende Menschen arbeiten in Deutschland, ohne dass ihr Lohn zum Leben reicht. Sie brauchen zusätzlich Hartz IV. Das sind sogenannte Sklaven. Weil wer von dem, was er mit Arbeit verdient, nicht überleben kann, verdient offensichtlich zu wenig und könnte also genauso gut auch sagen, hey, wenn ich sowieso schon gar kein Geld für meine Arbeitsleistung bekomme, warum erbringe ich dann eigentlich meine Arbeitsleistung? Ja, was ja durchaus eine nicht ganz unberechtigte Frage ist. Die Zahl der Menschen, die trotz eines Voll- oder Teilzeitjobs auf Hartz IV angewiesen sind, geht zurück. Das halte ich für eine unbewiesene Behauptung. Im vergangenen Jahr bekamen 1,3 Millionen Menschen einen staatlichen Zuschuss, etwa 30.000 weniger als 2011. Oder anders ausgedrückt, man muss da nur die Zahlen richtig miteinander vermischen. Dann stellt man fest, die Aufstockerhaushalte sind mehr. Und auch langfristig viel mehr. Wenn man jetzt irgendwie mit einem arbiträren Zeitpunkt letztes Jahr vergleicht, dann wären es irgendwo weniger. Und zwar Personen, die einen staatlichen Zuschuss bekommen. Ja, und dann gucken wir uns die Haushalte mit an und dann stellen wir fest, so im Huch, irgendwas passt da gerade nicht zusammen. Na, Lügen mit Zahlen. Hier Hartz IV-Aufstocker. Da gibt's Weidwarn, Bimbesbank-Präsident Jens Weidmann warnt von nachlassenden Reform- und Sparbemühungen auch in Ländern, die unter hoher Jugendarbeitslosigkeit leiden. Kurzlebige Konjunktur- und Ausgabenprogramme und immer höhere Schulden für nachfolgende Generationen schafften aber keine nachhaltigen Arbeitsplätze. Also kurzfristige Konjunkturprogramme, sowas wie eine Abwrackprämie für Autos, Herr Weidmann. Ja? Sagte er in der Mediengruppe. Frankreich habe zwar in den vergangenen Jahren sein Haushaltsdefizit verringert, nach der Prognose der EU-Kommission beläuft es sich in Frankreich in diesem Jahr aber immer noch auf knapp 4%. 4% wovon? Von der immer weiter schrumpfenden Wirtschaft. Weil, wenn man das Wirtschaftswachstum abdreht, dann wächst da nichts mehr. Dann ist bei gleichbleibendem Schuldenstand der prozentuale Anteil immer noch hoch. Das sei für ihn kein Sparen, soweit man. Ja, was ist denn Sparen? Wenn der Staat in der Insolvenz verschwindet, weil er nie mehr Geld ausgibt? Oder was? Wenn die braven Sklaven alle gegen überhaupt nichts arbeiten? Ist es das, was er will? Herr Weidmann, fangen Sie doch mal bei sich selber an. Geben Sie überhaupt kein Geld mehr aus. Sie bekommen, wie wär's damit? Genau, Sie bekommen überhaupt gar kein Geld. Gar keins, null. Überhaupt nichts. Wenn Sie irgendwo hinfahren wollen, ja, können ja mal trampen, zu Fuß gehen. Könnt ihr helfen? Ne? Das ist immer die besonders großkopferten eine so große Fresse haben, finde ich ja immer besonders putzig. So, dann kommen wir aber in der Musikecke an. Oh ja. In der Musikecke versteckt sich auch diese Woche dann wieder Mark Enfroy mit dem Titel Before the Dawn, 3 Minuten 51 sehr lang, unter laut ID3-Ticks entstammte einem Album Awakening. Gefunden habe ich den vor ewigen Zeiten mal irgendwann im Podsafe Music Network, als ich da noch rumgeguckt habe. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 29.04., wo der Herr Küppersbusch in 3 Minuten 55 zu Island kommentiert hat. Island, wo gerade das mit der Verfassung schiefgegangen ist. Aber ja. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier anzuhören. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie äußern wollen würdet zu irgendwas, was ich hier so von mir gelabert habe, werdet ihr herzlich eingeladen, das in Form einer E-Mail an compiblog@gmail.com zu tun, in Form eines Kommentars im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 374 Teil 2 oder in Form eines Tweets oder eines app.net-Posts dürftet ihr das an @compot adressieren. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Mark Enfroy und dem Herrn Küppersbusch und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Sonntagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Vor 5 Jahren stand Island vor dem Aus. Das aufgeblasene Finanzsystem des Inselstaats war kollabiert, die Arbeitslosigkeit explodierte. Mit zu verantworten hatte das die liberal-konservative Koalition, die, weil sie auch verantwortlich war, direkt aus der Regierungsverantwortung gescheucht wurde. Zurück auf die Beine geholfen hat Island ein rigider Sparkurs, der eingeleitet und verwaltet wurde von der Sozialdemokratischen Partei. An diesem Wochenende, 5 Jahre später jetzt also, nachdem der Sturz in den Abgrund mit Mühe und Not abgewendet wurde, waren die nächsten Parlamentswahlen. Und die Isländer wollen lieber wieder ihre alten Krisenmacher. Die haben so schöne Sachen versprochen wie Steuersenkungen. Und die Sozialdemokraten gucken in die Röhre. Es kommentiert Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Guten Morgen. Eine Röhre, die noch 13,5% Wählerstimmen Durchmesser hat. Das ist echt eine schöne Belohnung. Also wenn hier irgendein Politiker sagen könnte, wir haben die Arbeitslosigkeit unter 5% gedrückt, wir haben unsere Währung, die isländische Krone, behalten, wir haben die Notkredite zurückgezahlt, wir haben die ganzen ausländischen Forderungen, vor allen Dingen von Zockern aus Großbritannien und den Niederlanden, in eine Ice Safe, in eine böse Bank, eine Bad Bank getan, und da können sie von uns aus verschimmeln, denn das Volk hat abgestimmt, hat gesagt, wir wollen die Zockerschulden nicht bezahlen. Wir haben das alles hingekriegt. Dann sagt der isländische Wähler, ja, das waren auch Lohnkürzungen, Steuererhöhungen, Sozialausgaben gemindert. Haben wir keinen Bock, wählen wir wieder die Zocker, die 30 Jahre lang Island bis an diesen Punkt 2008 geritten haben, wo dann Geir Harde im Fernsehen, im Isländischen, der Ministerpräsident von der Unabhängigkeitspartei auftrat und sagte, ja, Katastrophe, fertig, wir sind eigentlich zu Ende mit dem Staat Island, so schnell kann's gehen.
Und dann ist der Weltlohn, damit sagen wir nichts Neues, auch Ihnen nicht, Herr
Küppersbusch.
Aber ist das das Muster, nachdem wir fürchten müssen, dass inzwischen alle europäischen Krisenländer handeln werden, dass die, die eigentlich schuld dran sind, dann vielleicht mal kurz abgewählt werden, der Opposition die Drecksarbeit überlässt und dann wieder strahlend zurückkommt und wieder weiter wursteln kann?
Genau, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil immerhin Berlin-Mitte, der Bezirk hat mehr Einwohner als Island oder Bielefeld, soweit es existiert, aber das ist sowohl bei Island wie auch bei Bielefeld umstritten. Also jetzt von diesem vergleichsweise kleinen Beispiel aufs Große zu schließen, würde schwerer fallen, wenn nicht in Deutschland sich zum Beispiel sofort auch eine Anti-Euro-Partei viel beachtet, vielleicht mehr beachtet, als es wert ist und wert sein wird, bei den Wahlen auf den Weg machen würde. Oder wenn Italien, statt mal irgendwie eine gerade Furche hinter sich zu bringen, dann doch immer wieder diesen handgetackerten Pausenclown Berlusconi nochmal an die Regierung dran lässt. Sprich, die Lösung auf ein scheiterndes Europa, die Antwort wäre ein mehr, ein besseres Europa. Nicht umsonst hatten ja zum Beispiel Frankreich und Holland in Volksabstimmungen eine europäische Verfassung abgelehnt, weil sie sagten, naja, das ist ja nur ein Europa des Geldes. Und wo sind die Sozialstandards? Wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist die Tarifautonomie? Wo ist die Eigentumsverpflichtung, die Sozialverpflichtung des Eigentums, wie wir sie zum Beispiel am Grundgesetz haben? Das ist da alles nicht. Das haben wir vergessen. Wolfgang Schäuble sagt heute selber, wir hätten es gern besser gemacht. Es ging halt nicht. Haben wir mal erst nur die Währung gemacht. Und die Antwort, die viele Menschen darauf haben, ist nicht, ja, dann machen wir es doch jetzt mal richtig, sondern, ach, wir ziehen uns zurück. Insofern glaube ich, dass Island, traurig aber wahr, dann nur einen Trend ausmacht. Wenn es ernst wird und wenn es unübersichtlich wird, dann nehmen wir unsere alte Währung wieder aus der Tasche, die Krone. Manche wollen ja hier die D-Mark wieder haben. Und dann sind wir plötzlich keine Europäer mehr. Ich meine, es ist immer noch besser als dieser grausame Weg, den die deutschen Fürsten und Grafen und Herzöge und Könige zur Einheit hatten, weil das hat 3 Kriege gekostet. Aber es ist halt ein Schneckentempo Europa.
Es kommentierte Friedrich Küppersbusch. Skoll.
Gerne.